tut Böses. Ich weiß wirklich nicht, welche Besonderheiten in der Zeit der jungen Christengemeinde üblich waren. Gar in der Gemeinde geschehen sind, welche Bosheiten da gang und gäbe waren. Aber es muss ja den Apostel bewegt haben. Heute genügt unter Umständen eine abwertende Bemerkung, ein leichtfertig dahingeredetes Wort und sowas. Vielmehr rät Paulus uns allen, seid auf Gutes bedacht gegen jedermann. Eben gegen jedermann. Das ist ein hoher Anspruch. Von jedem Gutes denken, an jedem Gutes tun, ist das nicht doch zu viel des Guten? In der Gemeinde ist das ja noch denkbar. Aber im Blick auf Gesellschaft und Politik, jedermann? Leuten wie Werner Sülten oder Dietrich Bonhoeffer waren die Paulusworte aus dem Römerbrief gewiss nicht fremd. Und ehrlich, für die Untaten verschiedener Machthaber heute fallen mir auch keine Entschuldigungen ein. Ich kann nur das Böse beim Namen nennen, vergelten eh nicht, aber es schmerzt. Es gibt, trotz allem, ihr Lieben, entscheidende Unterschiede zwischen der gottlosen Welt, zwischen denen, die nach Gott nicht fragen, den Gott eine alte Geschichte ist, alte Märchen, und der Gemeinde Jesu Christi, die sein Wort liebt, die sein Vermächtnis bewahrt, die sich durch sein Wort stärken und erquicken lässt. Unser Herr und Heiland hat es vorgelebt. Nicht alle seine Jünger, nicht alle in seinem Umkreis waren so pflegeleicht wie zum Beispiel der Jünger Johannes. Der deutlich schwierigere Petrus, den hat Jesus eben nicht nur ertragen, er hat ihn endlich zu einem Grundstein der Gemeinde eingesetzt. Ertragen hat Jesus durch Jahre hindurch auch den sehr, sehr fragwürdigen Judas. Dem war sogar der Geldbeutel anvertraut, das wenige Bargeld der kleinen Mannschaft. So viel an euch ist. Habt mit jedermann Frieden. Womöglich gab es Vorkommnisse, die zur Rache verleiteten. Das kämpferische Rom hatten sie ja wohl noch in ihrem Herzen und ihren Gedanken. Rache. Rache aber ist nicht zu verwechseln mit Gemeindezucht. Rache führt immer, irgendwie und immer wieder zu neuem Schaden. Dazu erinnert Paulus an 5. Mose. Dort sagt der Herr, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Also ihr Lieben, Vergeltung ist nicht unser Geschäft. Das dürfen wir uns ganz fest einprägen. Das gilt in der Gemeinde, das gilt auch unter uns Christen. Es sollte kein Thema sein, Rache. Wie verhängnisvoll muss man sich solche Auswirkungen vorstellen, wenn Christen einander Schaden zufügen, Unrecht tun, Spötter und Lästerer würden sie ihr Maul zerfetzen und der Gemeinderuf beschädigen. Einen guten Rat erteilt der Apostel noch am Ende seiner Aufforderung: Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinde das Böse mit Gutem. Und er gibt praktische Tipps. Wir kennen das mit dem Hungrigen. Gib ihm Brot. Und dürstet deinen Feind, gib ihm zu trinken. Danke. Ihr seid gewiss nicht meine Feinde, die ihr mir heute so freundlich helfen wollt. Überwinde, besiege das Böse. Ist das nicht in Wahrheit ein Kampf? Überwinde, das Wort kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich erinnere mich an meine Jugendjahre. Ich war Kampfsportler und weiß, wie viel Mühe es unter Umständen macht, wie lange es dauert, den Gegner zu überwinden. Diesen Kampf könnte Paulus vor Augen gehabt haben, als er zu den Römern spricht. Überwinde, besiege das Böse. Ist es doch ein Kampf, das Böse zu unterdrücken? Schärfer formuliert gilt es darum, dem Bösen zu widerstehen. Oft, ihr Lieben, ich sagte es vorhin schon, genügt ein unfreundliches Wort. Es trifft und verletzt. Bestenfalls schlucken wir, atmen tief durch und schweigen, im besten Fall. Aber manchmal vergräbt es sich. Warte nur, es kommt die Gelegenheit. Dann siegt im Kampf, von dem ich sprach, der alte Adam. Und wir suchen auch nach treffenden, verletzenden Worten. Ob sie treffen, wie sie treffen, gar verletzen. Ein Kampf mit meist ungewissem Ausgang. Wer kennt das Dilemma dieser Not nicht? Nein, ihr Lieben, wenn immer sich die Gelegenheit bietet, lasst uns nach Entspannung, nach Ausgleich, nach Versöhnung streben. Mit Luthers Worten, lasst uns alle Dinge zum Besten kehren. Irgendwie das Böse mit Gutem überwinden. Das Überwinden kann freilich auch anstrengen, Mühe bereiten, eben Kampf sein. Mancher wird sich fragen, ist da nicht doch zu viel verlangt von uns? Es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich in jedem Fall, auf unseren Herrn Jesus zu schauen, auf ihn zu hören, von ihm zu lernen. Er hat viel früher als jeder von uns Böses erlebt und ertragen. Wie haben ihm Feinde das Leben schwer gemacht? Bewegen uns seine Worte am Kreuz nicht? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In größter Not, in den letzten Atemzügen, hören wir die Worte aus seinem Mund. Vergib ihnen. Es lohnt sich, liebe Schwestern, liebe Brüder, darüber nachzudenken, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist. Er hatte schon in seinen Erdentagen wohl viel mehr Feinde als Nachfolger, treue Nachfolger. Die Sadduzäer machten sich lustig über den Propheten aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Die Sadduzäer, ja, sie lästerten ihn. Dann waren aber auch noch die Pharisäer da, die ihn auf Schritt und Tritt verfolgten. Seine Lehre, das, was er sagte und das, was er getan hat an Tausenden von Menschen, das alles war ihnen ein Ärgernis. Schlussendlich planten sie, sie meinten, Kreuz und Grab ist das Beste für diesen Durcheinanderbringer. Jesus, unser Herr, hat das alles ertragen. Vielmehr hat er Hass und Feindschaft überwunden. Vater, vergib ihnen. Noch einen Aspekt wollen wir bedenken, sollten wir bedenken. Alle, die heute den Herrn der Gemeinde verachten, die auf sein gutes Wort pfeifen, sich über das Kreuz lustig machen, sind das nicht auch heute noch Feinde Christi? Auch denen, besonders denen, lässt er heute das Evangelium sagen. Er lädt ein zu Buße und Umkehr. Im Konfirmandenalter trat mir Jesus nahe. Er rief mich in seine Nachfolge. Das liegt nun Jahrzehnte zurück. Aber der kleine Zimmer war durchaus nicht eher ein braver und frommer Bub, in mancher Hinsicht eher ein Rebell. Vater und Mutter hatten wohl ein weites Herz, aber eben auch Sorgen, allerlei Sorgen wegen mir. Mit Buße, mit Umkehr begann dann, so kurz nach meiner Konfirmation, die Nachfolge des Herrn Jesu. Eigentlich habe ich sehr bewusst das Konfirmationsversprechen wahrgenommen, ernst genommen, aber die anderen kümmert es auch nicht. Und ich habe mich schnell verleiten lassen. Aber Wochen danach wurde die Geschichte für mich so dramatisch ernst. Heute muss es sein. Und Gottlob, er hat durchgetragen. Bis heute. Es könnte sein, dass ein Mensch heute in unserer Mitte ist, der eben bis heute die Einladung Jesu gehört und überhört hat. Den lade ich ein. Gib Geringschätzung, Gleichgültigkeit, Verachtung des Evangeliums auf. Lass dich rufen in die Nachfolge. Werde Freund, werde Sohn oder Tochter des Herrn Jesus. Es sind nicht wenige, die diese Einladung in die Jesus-Nachfolge mal um mal gehört und weggehört haben. Ich heute, vielleicht später, wenn ich alt bin. Es gibt auch ein zu spät, ein verhängnisvolles zu spät. Nicht immer und immer wieder wirst du in die Nachfolge Jesu gerufen. heute, wenn du die Stimme deines Herrn, seine Einladung hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute lädt Jesus ein. Bei ihm, dem Sohn Gottes, kannst du dann auch Schritt für Schritt lernen, das Böse zu überwinden. Es ist ein Lernen, ein fortwährendes Lernen, ein Wachsen, ein Reifen. Und noch, ihr Lieben, sind wir alle Lernende. Nur einer ist unser Meister, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Uns allen aber ist zu wünschen, dass wir bewegt und erfüllt von der Liebe Jesu Christi in der Gemeinde, aber eben auch in unserer Umgebung für ein gutes Klima sorgen und uns mühen. Im Kreis seiner Jünger und aller anderen, die mit ihm unterwegs waren, sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch, und jetzt kommt das, was mir so entscheidend wichtig ist, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Welch ein einzigartiger, ein wunderbarer Zuspruch des Herrn Jesu an seine Jünger und alle seine Nachfolger. Ruhe finden für deine Seele. Zuspruch für dich und für mich. Amen.